Hallo und herzlich willkommen bei Utopia Good News, dem Format, das euch jede Woche beweist, dass auch jede Menge Gutes passiert auf der Welt. Letzte Woche hatten wir ja Pause und in dieser Folge ist auch was neu, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Denn ich bin hier zu hören, ich bin Christian, ich arbeite schon lange beim Utopia-Podcast mit, was das Konzept angeht und den Schnitt der Folgen und ich vertrete ab jetzt auch hin und wieder Kati bei den Good News, zum Beispiel in dieser Folge und in den nächsten beiden. Und weil in den letzten beiden Wochen so viel passiert ist, haben wir euch diesmal sogar vier Geschichten mitgebracht. Eine handelt von einem berühmten Wald, der endlich in Ruhe gelassen wird, eine von uns Menschen und davon, dass wir viel sozialer denken, als wir selbst glauben, eine von Plastikdingern, die ihr sehr gut kennt und die bald Geschichte sind und eine aus dem Indischen Ozean. Let's go.
Der Utopia Podcast.
Kennt ihr noch Hambi? Gemeint ist natürlich der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen, der vor einigen Jahren ja groß in den Schlagzeilen war. Falls ihr die Geschehnisse nicht mehr ganz im Kopf habt, hier eine kleine Zusammenfassung. Für den Hambacher Forst hatten ja AktivistInnen seit 2012 Baumhäuser errichtet und lange auf denen ausgeharrt, um zu verhindern, dass der Wald für die klimaschädliche Braunkohleverstromung gerodet wird. 2018 dann wurden die Baumhäuser geräumt in einem der größten Polizeieinsätze, die je in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Und das sah aus wie eine klare Niederlage. Aber dann kam die Wende, denn noch 2018 wurde die Rodung durch das Oberverwaltungsgericht Münster gestoppt und 2020 gab es dann eine politische Entscheidung zwischen Bund, Ländern und Energiekonzernen, dass der Hambi bleiben darf. Und jetzt wird aus dem Protestwald tatsächlich ein echter Urwald. Das NRW-Umweltministerium hat diese Woche nämlich verkündet, der Hambacher Forst soll dauerhaft unter Naturschutz gestellt werden. Landesregierung, Kommunen, Naturschutz, Landwirtschaft und der Energiekonzern RWE, dem der Wald ja gehört, haben sich auf Eckpunkte geeinigt. Spätestens 2035 wird der Wald in öffentliches Eigentum überführt. Und dann wird er als sogenanntes Wildnisentwicklungsgebiet ausgewiesen. Das bedeutet, dass der Wald einfach Wald sein darf, also keine Forstwirtschaft, keine menschlichen Eingriffe. Die Natur darf sich frei entwickeln und irgendwann dann, in Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, entsteht daraus ein echter Urwald. Das klingt ja ziemlich gut. RWE hat außerdem zugesagt, den Wald schon vor 2035 nicht mehr zu nutzen. Aktuell findet da zum Beispiel noch Forstwirtschaft statt. Und es sind außerdem zwei sogenannte Waldverbundkorridore geplant. Also der Hambacher Forst soll mit der Steinheide und dem Märzenicher Erbwald verbunden werden. Und damit entstehen dann zusammenhängende Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Gute Nachrichten für den Hambi also und für die AktivistInnen, die das ermöglicht haben. Und darüber hinaus hat die Entscheidung natürlich noch einen großen Symbolcharakter, weil der Hambacher Forst inzwischen halt kein beliebiger Wald mehr ist, sondern wie kein anderer für den Kampf gegen die Braunkohle steht. Und natürlich für die Energiewende und dafür, dass zivilgesellschaftlicher Widerstand tatsächlich was bewegen kann. Und die Geschichte zeigt auch, manchmal braucht es eben Jahre, aber es lohnt sich zu kämpfen. So, jetzt eine Frage an euch, ganz ehrlich, wenn ihr an die Menschen um euch herum denkt, also an die Nachbarn, die Fremden im Bus, die Leute im Supermarkt, die Menschen im Internet, denkt ihr, wenn ihr die fragt, würden die für euch oder fürs Klima auf etwas verzichten? Ich vermute, die meisten von euch landen irgendwo bei, naja, vielleicht, viele aber bestimmt eher nicht. Damit seid ihr nicht allein, vor allem nicht in Deutschland. Das sagt zumindest eine neue Studie. Aber die Ergebnisse zeigen auch, dass wir alle damit wahrscheinlich daneben liegen. Ein Forschungsteam der Universitäten Bonn und Frankfurt hat gemeinsam mit internationalen PartnerInnen Daten ausgewertet von einem weltweit einheitlich durchgeführten Experiment. Insgesamt wurden über 100.000 Personen aus 125 repräsentativen Länderstichproben getestet. Das ist eine auch für Studien schon ziemlich enorme Menge. Repräsentativ heißt hier, es wurden so viele Personen eines bestimmten Alters, Einkommens, Geschlechts und so weiter untersucht, wie anteilmäßig auch in der Bevölkerung vorkommen. Und so wird dann das Ergebnis eben weniger verzerrt. Das Experiment war simpel. Jede teilnehmende Person wurde einer unbekannten anderen Person aus demselben Land zugeordnet. Dann gab es zwei Optionen. Nicht kooperieren, um sicher $100 zu bekommen, oder kooperieren und nur $70 bekommen. Aber wenn beide unabhängig voneinander kooperieren, werden zusätzlich $400 für Klimaschutzmaßnahmen gespendet. Anders gesagt, ich verzichte auf 30 Euro, das Klima profitiert. Und das haben 69% gemacht, also über zwei Drittel. Und das weltweit, obwohl sie dafür auf Geld verzichten mussten. Und wie viel haben die Befragten erwartet, würden das machen? Im Schnitt nur 47%. Diese Lücke, also zwischen dem, was Menschen tatsächlich tun und dem, was andere ihnen zutrauen, die gab es in 124 von 125 Ländern. Fast überall auf der Welt unterschätzen wir, wie kooperativ unsere Mitmenschen sind. Und besonders krass ist das Ergebnis hier in Deutschland. Dort kooperieren tatsächlich 86%, ein besonders hoher Wert, aber erwartet wurden nur knapp 48%, also weniger als die Hälfte. Der Studienautor Armin Falk von der Uni Bonn sagt dazu, er vermutet, dass wir in Deutschland eine Tendenz haben, das Glas eher halb leer zu sehen. Also so einen bestimmten Grundpessimismus. Und ja, das kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben als eine Person, die in Deutschland lebt. Da muss man sich vielleicht auch dann mal an die eigene Nase fassen. Aber dagegen versuchen wir ja hier anzukommen. Sich mit Good News zu beschäftigen, hilft wahrscheinlich ganz gut dagegen. Die Ergebnisse sind jedenfalls sehr relevant, weil unser Bild von der Gesellschaft ja unser eigenes Verhalten prägt. Wer also immer glaubt, dass die anderen nicht mitmachen, der macht sich dann vielleicht auch eben selbst nicht die Mühe. Und das wissen auch PopulistInnen und reißerische Medien natürlich. Die leben ja von diesem wachsenden Misstrauen. Die reden von wir gegen die, die schüren Feindbilder, die übertönen damit auch die vielen leisen Beispiele von Solidarität, Nachbarschaftshilfe und dem alltäglichen Miteinander. Sie erzählen uns, dass andere das Problem sind. Diese Studien zeigen aber, das stimmt vielleicht so gar nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich meine Mitmenschen im Zweifel unterschätze, denn gerade für Leute, die sich für Nachhaltigkeit engagieren, ist das natürlich gut zu hören, um dran zu bleiben und weiter das Gespräch zu suchen. Vielleicht können wir ja doch mehr damit erreichen, als wir so denken. Diese Good News starten wir ein bisschen anders als gewohnt. Es heißt nämlich Abschied nehmen. Wer von euch hat nicht schon mal so ein kleines Ketchup-Tütchen aufgerissen und dabei geflucht, weil die Hälfte nicht da landete, wo sie hin sollte? Oder so ein Mini-Sahnedöschen, kennt ihr die, in den Kaffee gekippt, von denen es sowieso nie eine vegane Variante gibt? Oder so einen winzigen Zuckerbeutel zerrissen und dann ist da die Hälfte aber über den Tisch geflogen oder übrig geblieben? All diese Dinge haben was gemeinsam. Die sind Alltag und die verursachen jede Menge Einwegmüll. Und die gibt's bald nicht mehr. Das hat die EU entschieden. Eine neue Verpackungsverordnung tritt bereits im August 2026 in Kraft und ab 2030 gilt dann das Verbot. Keine Einwegportionspackung mehr für Ketchup, Mayonnaise, Senf, Zucker oder Kaffeesahne, zumindest nicht beim Vorortverzehr in der Gastronomie. Das bedeutet, Restaurants, Cafés und Hotels müssen dann umstellen. Also zum Beispiel Zuckerdöschen auf den Tisch, Ketchupflaschen statt Tütchen, Sahnekännchen statt Döschen und so weiter. Das klingt simpel, weil es auch simpel ist. Also man fragt sich das ja wirklich manchmal, wenn man an der Pommesbude steht, warum muss ich jetzt den Ketchup dann in diesen kleinen Tüten bekommen? Es gibt ja längst Mehrweglösungen und es ist natürlich ökologisch auch sehr sinnvoll, sie zu benutzen. Aber die EU sieht auch eine Ausnahme vor, und zwar der Außerhausverkauf, also Drive-ins oder Coffee-to-go. Die dürfen weiter auf Einweg setzen und Krankenhäuser und Pflegeheime, die sind natürlich sowieso aus hygienischen Gründen davon ausgenommen. Ganz verschwinden werden diese Mini-Packungen also nicht, aber sie werden weniger. Und das ist auch wichtig, denn Deutschland hat ein echtes Verpackungsproblem. 2021, von da sind die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts, kamen wir auf 237 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr. Und das liegt weit über dem EU-Durchschnitt von 189 Kilogramm. Und ganz viel davon kann eben nicht wiederverwendet werden. Das ist halt bei den besagten Einwegverpackungen der Fall. Die bestehen häufig aus mehreren Schichten von miteinander verbundenen Materialien, die sich kaum trennen und deshalb nicht recyceln lassen. Es ist natürlich auch klar, dass weniger Ketchup-Tütchen jetzt unser Müllproblem nicht lösen werden, aber es ist ein Anfang und ein längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung und ja, wahrscheinlich auch ein Abschied, der uns allen nicht allzu schwer fallen dürfte. Wenn ich runterkommen will abends, dann schaue ich total gerne Naturdokus und besonders gerne die mit Sir David Attenborough mit dieser beruhigenden Stimme. Alles Gute an dieser Stelle, übrigens zum 100. Geburtstag. Besonders faszinierend finde ich immer Unterwasseraufnahmen, also so kuriose Tiefseefische und Klar, so leuchtende, wuselige Korallenriffe. Aber wie alle Naturdoku-Fans wissen, es gibt auch eine Kehrseite. Die Tiefsee ist zum Beispiel durch Tiefseebergbau gefährdet und Korallen natürlich durch den Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung der Meere. Denn dadurch kommt es zur Korallenbleiche und dem Absterben der besonderen Riffe. Und die Korallenbleiche, die ist mittlerweile auf der ganzen Welt ein Problem. Wobei vielleicht nicht überall. Ein neuer Fund von Forschenden hat diese These nämlich auf den Kopf gestellt und macht Hoffnung. Denn Koralle ist wohl nicht gleich Koralle. WissenschaftlerInnen der James Cook University, der University of Western Australia und der Edith Cowan University haben sich Korallenriffe der Houtman-Abrolhos-Inseln angeschaut. Das sind Inseln im Indischen Ozean, rund 60 Kilometer vor der Küste Westaustraliens. Die haben sich die Inseln mitten in einer der schlimmsten marinen Hitzewellen in der Geschichte Westaustraliens angeschaut und eine ziemlich überraschende Entdeckung gemacht. Die Korallen vor Ort haben kaum Schaden genommen. Während die Riffe ringsum gelitten haben oder abgestorben sind, haben diese Korallen standgehalten. Also haben die Forschenden sie genauer untersucht, auch im Labor, unter extremer Hitze. Und das Ergebnis, die Korallen überlebten deutlich länger als erwartet. Ihre Resistenz gegen das Ausbleichen war fast 4-mal höher als bei vergleichbaren Arten anderer Riffe. Woran liegt das jetzt? Möglicherweise an der Lage. Die Region ist eine Übergangszone zwischen tropischen und gemäßigten Gewässern. Und auch die Algen, die in Symbiose mit diesen Korallen leben, scheinen besonders zu sein, nämlich besonders leistungsfähig. Aber wieso genau diese Korallen überlebten, das wird gerade noch geklärt. Man muss also sagen, ohne eine deutliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen werden auch diese Orte voraussichtlich langfristig nicht überleben. Die Forschenden sehen aber sehr viel Potenzial in ihrem Punkt. Sie sprechen von sogenannten Refugien, Rückzugsorten, an denen Korallen in Zeiten des Klimawandels überleben können. Mittlerweile gibt es davon womöglich sehr wenige. Doch wenn man diese Orte gezielt schützt, dann könnte man Ökosysteme erhalten und genetische Vielfalt bewahren. Denn Korallen bieten sehr vielen Pflanzen und Tierarten im Meer einen Lebensraum. Außerdem können Forschende von den hitzeresistenten Korallenbeständen lernen, um Gebiete künftig besser zu schützen. Die Studienleiterin Kate Quigley sagt, das macht Hoffnung. Und wenn KorallenforscherInnen Hoffnung haben, dann können wir die wahrscheinlich auch haben. Und für die Naturdoku-Fans unter euch habe ich noch einen Tipp, und zwar 2 Folgen von Die Farben der Tierwelt mit Sir David Attenborough gibt es aktuell in der ARD-Mediathek gratis zum Streamen. Schaut doch mal rein, der Link ist in den Shownotes. Und das war's auch schon wieder mit Utopia Good News. Schön, dass ihr mir zum ersten Mal an dieser Stelle zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, Ideen für Einwegprodukte, die man leicht ersetzen könnte, oder Naturdoku-Tipps, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@utopia.de oder kommentiert direkt in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch riesig über eine Bewertung und ein Abo. Noch mehr Good News gibt's natürlich auf utopia.de zum Nachlesen oder bequem per Newsletter-Link direkt in euer Postfach. Den Anmeldelink findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Macht's gut und wir hören uns dann hier nächsten Samstag. Bis dann.
Der Utopia-Podcast.